Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Herzlich willkommen zurück bei der Reihe Die beste Droge der Stadt, unsere Plattformserie rund um Menschen, die am Theater Ulm werken und wirken. Und mit mir, Rainer Markus Walter, am Moderatorenmikrofon. Die Sommerpause ist vorbei und am Theater wird wieder gearbeitet. Gut so, dass die wieder was tun. Die Proben laufen auf Hochtouren und die Premieren kommen Schlag auf Schlag. Am Donnerstag letzte Woche feierte im Großen Haus Dogville Premiere, bei der gleich zwei neue Ensemblemitglieder ihr Debüt am Theater Ulm gaben. Eine neue Spielzeit, die bedeutet in aller Regel ja auch neue Gesichter. Heute in unserer 49. Ausgabe dieser Reihe zu Gast bei uns im Studio ist eines davon, oder beziehungsweise ist einer, der Schauspieler Benedikt Paulun. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Benedikt.
Ja, ebenso.
Du hast letzten Donnerstag deine Ulmer Bühnenpremiere gefeiert. Ist alles gut gelaufen?
Alles wunderbar gelaufen. War eine tolle Premiere. Tolles Publikum, toller Abend, war schön.
Wo spielt ihr, im Podium oder oben auf der großen Bühne?
Wir spielen auf der großen Bühne.
Okay, heißt, man sieht gar nicht so von oben drauf. Da komme ich nämlich später noch zur großen Frage, wie denn das Bühnenbild ist. Dogville, das ist ja ein theatermäßig verfilmter Stoff des dänischen Regisseurs Lars von Trier aus dem Jahr 2003, ist meines Erachtens harter Tobak und gewissermaßen ein apokalyptischer Blick auf scheinheilige Doppelmoral und Ausgrenzung, wie sie nur zu schnell passieren kann, wenn die Masken erstmal gefallen sind. Was für eine Rolle nimmst du ein? Bist du so einer von den richtig Bösen?
Also ich bin einmal der Fahrer von dem großen Mann und einmal der Polizist.
Ah ja, das heißt, du hast auch gar keinen Namen, du bist der Fahrer von dem großen Mann und einmal der Polizist.
Genau.
Okay.
Und also sozusagen, der Fahrer ist einmal ein Mafiosi.
Oh,
und
also
dann
doch ein Böser.
Ja, aber auch der Polizist. Also es gibt nichts Schöneres eigentlich, einen Polizisten und einen Mafiosi gleichzeitig zu spielen.
Boah, du bist quasi du spielst eine böse Doppelrolle. Boah.
Genau, so ungefähr.
Das heißt, du ist so viel Zeit zwischen deinen Auftritten, dass du dich dann auch, musst du dich dann auch umziehen, damit du optisch erkennbar bist? Oder rasierst du dich zwischendurch und lässt den Bart ganz schnell wieder wachsen? Oder?
Ja, also den Bart würde ich mir gerne so schnell wachsen lassen können, aber das funktioniert leider nicht. Ja, also am Anfang kurz der Fahrer. Und dann habe ich ein bisschen Zeit und dann komme ich zweimal als Polizist und dann wieder als Fahrer zum Schluss.
Okay. Das Stück ist ja ziemlich lange, ne?
Na, es geht eigentlich. Ja. Also 2 Stunden 20, glaube ich.
Okay, oder? Also kürzer als der Film.
Ja, viel
der Film
kürzer.
Ist ja, glaube ich, um die 3 Stunden.
Ja.
Ne?
Genau.
Ja, also ich hab den mal gesehen und das ist toller Stoff, aber es geht nicht so leicht ins Ohr wie Peter Alexander und ist natürlich dann aufgrund seiner Sehgewohnheiten auch ein bisschen was Ungewöhnliches.
Ja, aber ein ganz toller, für mich ist das einfach ein böses Märchen. Also der Film ist für mich wie so Schneewittchen, nur in böse.
Aber bevor wir uns jetzt richtig verquatschen zum Thema Dogville, mache ich jetzt hier mal einen Break. Wir kommen später auf jeden Fall nochmal drauf zurück, beziehungsweise blicken dann auch noch ein bisschen nach vorne. Jetzt kommt erstmal Musik und danach werfen wir einen Blick in deine Vita und deine Kindheit im Saarland. Die Plattform rund ums Theater Ulm, Ausgabe 49. Heute bei uns im Studio ein neuer Mann in Ulm, Benedikt Paulun, aktuell in Dogville auf der Bühne zu erleben. Jetzt gehen wir aber erstmal einen großen, weiten Schritt zurück. Du bist geboren in einem Ort namens Pfaffenhofen an der Ilm.
Ja.
Hat man schon irgendwie mal gehört, klingt bayerisch oder
ja,
auch nicht. Wo liegt denn dieses Pfaffenhofen eigentlich?
Ich glaube, das liegt so 20, 30 Kilometer von München entfernt. Das ist so bei Dachau in der Nähe.
Ah ja, okay, also doch gut tief im Bayerischen.
Mhm.
Wir sind ja hier auch an der bayerischen Grenze. Das hast du wahrscheinlich schon mitgekriegt.
Das habe ich mitgekriegt, ja.
Auch wenn du neu bist. Aber aufgewachsen bist du dann nicht im Bayerischen, sondern im Saarland, habe ich gelesen. Wie kommt es dazu?
Ja, mein Vater hat früher am Münchner Flughafen gearbeitet und deswegen. Und dann irgendwann sind wir ins Saarland gezogen, weil meine Mutter daherkommt. Und mein Papa da früher auch als Teenager sozusagen auch aufgewachsen ist. Genau, und deswegen sind wir dann da hingezogen wegen der Familie, wegen Großeltern und ja, genau.
Und Papa hat dem Flugplatz Lebewohl gesagt?
Nein, der ist noch 10 Jahre gependelt, 500 Kilometer.
Ich wollte gerade sagen, Saarland, München, das ist aber, das ist ja eine Strecke. Was tut man nicht alles für die Familie, ne?
Genau.
Ja, apropos Familie, du sagst jetzt, dein Vater hat auf dem Flugplatz gearbeitet, waren aber deine Eltern sonst in irgendeiner Form mit dem Theater vertraut oder mit den musischen Künsten, sodass du die Bühnenluft schon mit der Muttermilch aufgesaugt hast oder
dahin geschubst
worden bist oder so?
In keinster Weise.
Also die waren, da bist du mehr oder minder dann von alleine irgendwann drauf gekommen.
Genau, ja, okay. Also ja.
Mutter war
Hauswirtschaft. Hausfrau ja. Und vorher Hauswirtschaft. Ja. Lehrerin, glaube ich, nennt man das.
Ja, okay, ja. Okay. Und Vater auf dem Flugplatz, also ganz andere Geschichte. Du bist dann also dort im Saarland auch zur Schule gegangen.
Ja.
Warst du damals schon der Klassenclown?
Manchmal, nicht immer. Also, ja, nee, nicht immer. Nee? Wirklich, nee, also kann man so nicht sagen. Da waren andere Leute besser als ich.
Ja. Gab es denn da in irgendeiner Form während der Schulzeit dann schon so einen Punkt, an der dich so ein bisschen Richtung Schauspielerei geschubst hat oder wann und wodurch kam der Wunsch dann überhaupt?
Also ein guter Kumpel von mir, der hat in einer Laiengruppe gespielt von der evangelischen Kirche. Und das habe ich mir dann mal mit 10 oder 11 oder war es 12, ich weiß es gar nicht mehr genau, angeguckt. Und dann habe ich gesagt, ja komm, gehen wir mal mit, da sind viele Mädels.
Ja, das ist manchmal für so einen Teenager schon auch ein Beweggrund. Ne?
Ja, ja, na war's. Und ja genau, und dann bin ich da so reingekommen und in diese Laiengruppe und war als allererstes ein Kommissar mit einem riesen Faden auf der Mütze. Ich hatte oder so auf dem Hut und der hing mir so ins Gesicht runter. Und ich war so nervös, dass ich den einfach ignoriert habe. Da gibt's noch Aufnahmen von, zum Glück nicht im Internet.
Damals war das Internet nicht ganz so weit verbreitet, ne? Um ja. Mal vorsichtig zu sein. Und da bist du dann tatsächlich in dieser Laiengruppe, hast du deine ersten Erfahrungen gesammelt, bist dann auch eine Weile dabei geblieben?
Genau, also sehr lange eigentlich sogar, bis ich 19 war, 18 war, also 6 Jahre sogar. Und dann nebenbei, im Saarland gibt es so eine schöne Sache, die nennt sich Jugendwochenlehrgang. Da gibt es 7 Tage Theater vom Saarländischen Theaterverband mit richtig echten Schauspielern, die das alle studiert haben, so wie ich jetzt. Und die machen dann mit einem 7 Tage lang Theater, das ist so ferienlagermäßig, 24 Stunden am Tag, wo ich jetzt selber auch Referent bin mittlerweile.
Ah ja, das ist ja nett. Ne?
Da
das
war
ist ja
ich, schön. Da war ich dann 7 Mal insgesamt auch dort.
Was habt ihr da für Stoffe verarbeitet? Bist du da schon irgendwie über Klassiker gestolpert oder waren das dann tatsächlich, war das irgendwie junges Theater, was weiß ich, wie Rolltreppe abwärts oder sowas?
Nee, gar nicht. Ich glaube, das erste Stück hieß Die Witwe. Das sind so wir haben eigentlich nur so Boulevard. Komödiantische Sachen gemacht. Genau, Die Witwe war ein Krimi, so ein englischer Krimi.
Okay.
Genau.
Und das war alles im beschaulichen Örtchen Völklingen, habe ich nachgelesen.
Ja.
So ein kleiner Ort, oder? So.
Na, 20.000 Einwohner.
Also ist eine Stadt.
Ist eine Stadt.
Also in der Stadt Völklingen.
Ja, genau.
Und nach der Schulzeit bist du dann an ein besonderes Haus gekommen, nämlich eines der größten professionellen Kinder- und Jugendtheater in Deutschland, habe ich mir ja angelesen, dem Theater über Zwerg.
Genau.
Wie kam es denn dazu? War das dann schon der sehnliche Wunsch, mit Kindern zu arbeiten, Theater zu machen oder war das ein freiwilliges soziales Jahr oder ein Zivildienst? Oder?
Also es war so, vorher war ich noch im Staatstheater im Jugendclub für 2 Jahre und über diesen Jugendwochenlehrgang, weil das Theater über Zwerg da immer mitarbeitet, kam dann so der Kontakt zu dem Theater über Zwerg, dass ich da auch mal hingegangen bin und habe mir was angeguckt. Und dann nach meiner mittleren Reife wollte ich Fachabitur machen in Sozialwesen und da braucht man ein Praktikum. Und dann hat ein Kumpel von mir gesagt, du, ich habe das am Theater Überzwerg gemacht, dort ist es ganz lässig, geh doch mal dahin. Und den künstlerischen Leiter kannte ich schon von diesen Lehrgängen Und dann habe ich gefragt und dann bin ich da hingekommen.
Wie darf man sich das denn, dieses Überzwack gibt es ja immer noch, ne? Ja. Das habe ich auch mal recherchiert. Das hat auch wirklich einen sehr, sehr guten Namen. Habe da einiges drüber gefunden im Netz. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Sind das Laiendarsteller? Sind das Kindergruppen, die von verschiedenen Ortschaften kommen? Oder wie ist das organisiert?
Das ist ein komplett professionelles Theater. Mhm. Also nur eine Nummer kleiner. So, also es gibt ein Ensemble von 6 Schauspielern und Schauspielerinnen. Es gibt dann die Technik. Ist alles, das wird auch subventioniert vom Staat, also oder von der Stadt. Das ist auch in Kooperation mit dem Staatstheater. Das ist ein freies, eigenständiges, professionelles Theater.
Okay. Und da bist du heute noch ab und zu zugange?
Ich bin da immer, wenn ich in Saarland fahre, ist ein Punkt, der auf der Tagesordnung steht dann oder auf der Wochenordnung, mindestens einmal dorthin fahren, weil ich habe da so viel gearbeitet und so viele tollen Sachen erlebt und die haben mir so viel beigebracht, dass, ist wie Familie.
Da arbeiten immer noch Leute, die du von damals auch kennst,
oder? Ja.
Also, okay. Kein so ein hoher Wechsel wie in manch anderen.
Frequenz.
Dann war das also alles so, wie du dir das vorgestellt hast dann und bist dann auch mit einem guten Gefühl dort wahrscheinlich mit einem weinenden Auge auch gegangen.
Ja.
Erzählst dir ja ganz begeistert davor. Und hast dann danach ein Studium in Angriff genommen. Dann hat dich diese Zeit am Theater Überzwerg also endgültig davon überzeugt, das mache ich, ich werde Schauspieler, so möchte ich mein Leben gestalten. Was haben deine Eltern denn dazu gesagt?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr so genau.
Waren die bestimmt sehr begeistert, dass der Bub nichts Gescheites macht?
So ungefähr ein bisschen. Ich habe nie so wirklich gewusst, was ich machen sollte und dann durch das Überzwerg kam das dann. Das hat aber auch lange gedauert. Ich glaube, ich habe mich anderthalb Jahre habe ich mich vorbereitet mit Monologe und für die Schauspielschulen, was echt lang ist, finde ich, bis ich den Mut hatte, überhaupt loszuziehen.
Ja. So. Wie hast dich davor? Hast du dir irgendwelche Stücke ausgesucht, wo du sagst, ja, das ist genau das, was ich später mal spielen will, und hast dich dann vor dem Spiegel gestellt und gesagt, so sein oder nicht sein, das ist jetzt die Frage.
Ich glaube, hätte ich das gemacht, wäre ich jetzt kein Schauspieler. der künstlerische Leiter, der Bob Ziegenbalg, der macht das schon seit 30 Jahren, dass er Leuten hilft, die Lust darauf haben, eine Schauspielschule zu kommen oder Schauspieler zu werden, hilft er bei der Monologarbeit.
Ah ja,
und,
okay,
schön. Genau, und mit dem in Zusammenarbeit. Wir hatten, glaube ich, nachher 8 Monologe, ein Gedicht, 3 Lieder. Es war eigentlich viel zu viel, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und da haben wir dann halt immer sozusagen, er hat mir schon oft gesagt, hier, guck mal, spiel mal das, komm, lies dir das mal durch. Und dann, so lief das eher. Und wenn es mir gefallen hat, dann haben wir das gemacht.
Waren da auch Klassiker dabei oder so, oder?
Ja, Cyrano de Bergerac ist mein absolutes Lieblingsstück. Und wenn ich den irgendwann mal spielen darf.
Das wollte ich jetzt gerade fragen.
Dafür fahre ich auch ans andere Ende der Welt. Das ist auch wurscht, wo es ist. Hauptsache, ich darf den mal spielen.
Der steht auf der Wunschliste ganz oben.
Ganz oben.
Ja. Hast du denn damals auch vielleicht mal davon geträumt, nicht nur zum Theater, sondern auch zum Film zu gehen?
Also ich hab, weil ich da so ein bisschen blauäugig, glaube ich, rangegangen bin an diese ganze Schauspielerei, bis heute eigentlich noch, habe ich mir nie so viel Gedanken gemacht. Ich habe einfach gemacht und dann hat das irgendwie ganz gut funktioniert und dann ging das so, ja, genau. Okay. Also Film wäre natürlich mal schön, aber meine Wurzeln sind im Theater.
Ja. Du hast bis jetzt mit dem Film noch nichts am Hut gehabt?
Außer Studentenfilme in Wien mal oder sowas.
Aber jetzt TV oder Kinoproduktion, bis jetzt noch nichts.
Doch, einmal war ich mit 18 im Tatort im Saarländischen und durfte sagen, können wir jetzt endlich gehen? Und den Satz habe ich, glaube ich, auch 6 oder 7 Mal richtig schön in die Tonne getreten.
Klasse. Tatortdarsteller, yeah, okay. Na gut, also und wie es dich dann nach Wien verschlagen hat und man als Freak sogar einen Nestroy-Preis gewinnen kann, darüber erzählst du uns dann nach dem nächsten Song. Die beste Droge der Stadt nennt sich unsere Reihe über Menschen, die am Theater Ulm arbeiten. Und heute ist unser Studiogast der Schauspieler Benedikt Paulun. The new kid in town, könnte man sagen. Benedikt, zuletzt haben wir über deine Zeit am Jugendtheater geredet. Danach kam ein Studium und das hat dich in eine Stadt geführt, über die wir in dieser Reihe witzigerweise schon so häufig gesprochen haben, nämlich Wien. Irgendetwas an dieser Stadt scheint Schauspieler magisch anzuziehen. Was war es bei dir? Warum bist du nach Wien gekommen?
Naja, also ich habe dann angefangen, eine Vorsprechtour zu machen an den staatlichen Schauspielschulen und war dann in München und dann in Potsdam. Und meine beste Freundin, die war hat schon ein Jahr vor mir angefangen, Schauspiel zu studieren, und zwar in Wien am damals noch Konservatorium. Und dann hat die gesagt: Benny, es gibt ein Nachsprechen extra nur für Männer. Komm doch dahin. Und dann habe ich mich schnell angemeldet und bin dann dahin gefahren. Und dort hat es dann geklappt.
Hm. Wusstest du zu dem Zeitpunkt viel über Wien, oder war das erste Mal, dass du da hingekommen bist?
Das war das allererste Mal und ich hatte es vorher nicht auf dem Schirm. Ich wollte eigentlich nur in Deutschland vorsprechen. Mhm. Also Schweiz oder Österreich, habe mich gar nicht hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Das war 2012, ne?
Ja.
Das war natürlich zu einem Zeitpunkt, an dem es heute gesehen auch viel, viel einfacher ist, mal eben schnell nach Österreich zu gehen, ne?
Ja.
Muss man auch sagen.
Ja, ja, ich glaube schon. Also ich habe da, ja, ich glaube schon.
Oder was musstest du, das ist jetzt eigentlich mal eine ganz interessante Frage, die habe ich noch gar keinem gestellt. Wie war das dann? Du bist nach Wien gegangen, also sprich hast das Land gewechselt, um dort auf der Schule zu sein. Was musstest du eigentlich alles machen? Du hast einen Wohnsitz anmelden müssen, nehme ich mal an, ja, wie man das in Deutschland auch machen muss. Gab es da irgendwelche Dinge, die du tun musstest als deutscher Staatsbürger, um jetzt in Österreich quasi dein Leben zu bestreiten oder ordentlich Schule zu gehen?
Ja, also BAföG anmelden, Auslands-BAföG anmelden, damit man sich das leisten kann irgendwie. Genau, aber ansonsten halt aufs Amt gehen, eine Arbeitsbeschäftigungskarte oder wie man das nennt, oder eine Studienkarte nehmen, weil normalerweise denkt man ja, in Europa gibt's Freizügigkeit, dass man überall einfach so hinfahren kann. In Österreich nicht. Da muss man extra nochmal sozusagen wie so ein Visa oder sowas, so ein Studentenvisa, also jetzt sozusagen nehmen, anmelden. Genau, und ansonsten halt einen Wohnsitz anmelden oder einen Nebenwohnsitz. Ich habe jetzt einen Nebenwohnsitz dann damals angemeldet, weil ich nicht genau wusste, ja, wie lange mache ich das? Mache ich das überhaupt die 4 Jahre oder wie auch immer? Genau, und so habe ich
das. Das war aber alles dann eigentlich relativ problemlos, oder?
Das war relativ, also es war eigentlich einfach, genau.
Ja. So. Und du musstest dich einfach nur in dieser großen neuen Stadt, die ja witzigerweise gar nicht so groß ist, wenn man sie erstmal kennt, so ging es mir zumindest immer, zurechtfinden. Und du bist dann bis 2016 auch dort geblieben. Wo, an welcher Akademie oder an welcher Schule bist du dann gewesen in Wien?
Also die hieß früher, als ich angefangen habe, Konservatorium der Stadt Wien. Dann kamen sie auf die tolle Idee, das in MUK umzutaufen. Mhm. Musik- und Kunst-Universität der Stadt Wien. Genau. Und
Also ein staatliches Unternehmen sozusagen.
Ja.
Und du warst, wie ich gelesen habe, sogar recht erfolgreich. Nämlich 2015 bekamst du für die Rolle des Max im Stück Freak den Nestroy-Preis als bester männlicher Nachwuchs. Kann man sich davon was kaufen?
Der Trafikant, also der Kioskbesitzer um die Ecke, der hat mich erkannt. Der hat zu mir gesagt, du warst doch gestern im Fernsehen. Und gegenüber in der Bäckerei habe ich auch 2 Brötchen umsonst bekommen. Aber bisher wirklich davon was kaufen, konnte ich jetzt nicht.
Das ist Ruhm und Ehre.
Genau.
Aber es ist eigentlich ja doch, witzigerweise, sogar mir dann, den Preis habe ich schon mehrfach gehört. Also der ist schon...
Ja, also es ist, der nennt sich der Wiener Theaterpreis, aber es ist der österreichische Theaterpreis. Und das ist wie, in Deutschland gibt's den Faust. Ich persönlich würde jetzt den mit dem Faust vergleichen, von der Größenordnung.
Okay. Genau. Ist ja auch toll, wenn man dann so ausgezeichnet wird.
Ja, es war ein bisschen zu früh meiner Meinung nach, weil ich war gerade im 4. Jahr und am 2. November habe ich den bekommen und am nächsten Tag ging es dann auf Intendantenvorsprechen, wo man dann durch das ganze Deutschland fährt und die an verschiedenen Theatern den Intendanten vorspricht. Das muss man erstmal ein bisschen verarbeiten. Also es war irgendwie so, es ging so, das war wie ein Trip, es ging so an einem vorbei, irgendwie diese Woche, wo wir da unterwegs waren nach dem Preis. Das war auch irgendwie nicht wichtig alles.
Okay. Hast du da irgendwie eine Urkunde bekommen oder eine kleine Figur oder was?
Na, ich habe so einen Riesenprügel bekommen. Also den kann man dann auch mal im Internet nachgucken. Das sieht so, es ist eine Feder, die in einem Tintenfass drinsteckt. Das erkennt man nicht sofort. Wenn man es weiß, sieht man es.
Okay. Und der ist jetzt ja im Wohnzimmerschrank stehen.
Genau. Also, oder ja.
Oder in der Vitrine.
Oder damals in der WG stand der wirklich auf dem Klo, weil ich das sehr lustig fand.
Ja, warum nicht? Dann hast du tatsächlich auch unter einer Regisseurlegende gearbeitet, nämlich unter Klaus Peymann, gespielt, und zwar am Burgtheater, auch ja, nicht gerade irgendein Theater und nicht die schlechteste Adresse. Nur da jetzt mal eine Frage, ich dachte eigentlich, Peymann hat zu dieser Zeit nur noch in Deutschland gearbeitet. Haben mich total vertan, oder wie?
Ja, also er hat damals dann mit Peter Handke zusammen, das ist so ein dynamisches Duo, Peter Handke und Klaus Peymann, die haben schon viele Sachen zusammen gemacht, die haben dann dort am Wiener Burgtheater in seiner alten Adresse, wo er auch mal Intendant war, der Klaus Peymann, haben die dann halt das Ding aus dem Boden gestampft, in Kooperation mit dem Berliner Ensemble, muss man dazu
sagen. Wie war das eine besondere Erfahrung oder war das einfach ein Job wie jeder andere?
Nee, es war schon eine sehr besondere Erfahrung, weil wir 3 Monate Probenzeit hatten und natürlich dann jemand da unten sitzt, der irgendwie Theater zu einem gewissen Zeitpunkt ein bisschen revolutioniert hat, und die Schauspieler, die da alle mitgespielt haben, ganz erstens mal dann ganz tolle Kollegen waren und und alles war alles groß. Es war einfach alles groß. Das Burgtheater, das war einfach alles groß.
Okay. Aber coole Erfahrung. Du hast irgendwie die Erfahrung schon recht früh gesammelt, ne? Ja. Da kriegt man mal schnell einen Nestreuerpreis, genau. Spielt mal im Burgtheater, genau. Kann man machen,
oder? Ja, genau, so ein bisschen. So, das war auch manchmal ein bisschen zu früh und zu schnell, meiner Meinung nach. Aber
du bist dann aber letztendlich hast du doch dein Päckchen gepackt und bist letztes Jahr war das noch nach Klagenfurt weitergereist. War das so der ursprüngliche Plan oder wie ging das Klagenfurt?
Nein, also das letzte Studienjahr ging dann so in Mitte des Studienjahres hatte ich dann so ein paar Vorsprechen und da war dann eine nette Regisseurin und jetzt mittlerweile auch Freundin, die Stefanie Mohr, die hat gesucht für Maria Stuart von Schiller und zwar ein Mortimer. Und dann dachte ich mir, geh ich mal hin. Hat mir eine Kollegin gesagt, dass die noch sucht, und dann bin ich da hingegangen. Und daraus, es war eigentlich nur für ein Stück, und daraus wurde dann ein Festengagement.
Ja, so kann es dann auch kommen. Ein Festengagement war dann für ein Jahr.
Für ein Jahr, genau.
Und du hattest in Klagenfurt, und jetzt kommt schon wieder so ein Knüller, hattest du dann noch wieder eine besondere Gelegenheit, und zwar warst du für die Erstaufführung von Elfriede Jelineks Wut besetzt. Hast du die in dem Zusammenhang dann auch kennengelernt? Also wenn man so eine Uraufführung macht, kann man ja von
das
ausgehen.
Das war die österreichische Erstaufführung. Die Uraufführung war in München.
Das ist ganz wichtig. Das ist dann schön geschrieben, ja, genau. Aber genau. Klingt eben nicht schlecht.
Nein, Frau Jelinek trifft man nicht mehr, weil es gab damals in Österreich die Nestbeschmutzer-Kampagne von der FPÖ, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr so genau, wo ganz viele Leute aus der Kunst irgendwie als Nestbeschmutzer beschimpft worden sind. Ich war da nicht dabei, da war ich, glaube ich, 2, 3 Jahre alt oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und ich glaube zu wissen, aber da sind die Jelinek-Experten wahrscheinlich, wissen das besser. Seitdem verlässt die kaum noch ihr Haus, glaube ich. Die ist ja auch nicht zum Nobelpreis gekommen.
Stimmt, die hat es ja so gemacht wie Bob Dylan, ne? Mhm. So durch Abwesenheit geglänzt.
Genau. Und ja, es war eine tolle Erfahrung, aber ich muss sagen, Jelinek, das geschriebene Wort von ihr liegt mir nicht so gut in der Zunge. Ich habe sehr viel arbeiten müssen, dass das ganz gut rüberkommt.
Schwere Dialoge, oder?
Also in dem Stück Wut, was wir gespielt haben, gab es keine Dialoge in Wirklichkeit.
Sondern?
Das war einfach über 100 Seiten Text runtergeschrieben. So.
Buh. Und dann mach was draus.
Genau, was ja ganz toll ist, dass man von jemandem einen Text bekommt und dann gesagt wird, ja, ihr könnt damit schalten und walten, wie ihr wollt. Und macht mal was draus. Das ist ganz toll. Nur die Sprache fand ich persönlich sehr schwer zu lernen. Also ich habe für einen Monolog geschätzt 2 Wochen gebraucht für eine Seite, wo normalerweise ein bisschen fixer rumgeht. Aber es war eine tolle Erfahrung. Jetzt weiß ich, dass ich keine 2 Wochen mehr brauche. Jetzt brauche ich wahrscheinlich nur noch eine.
Aber wahrscheinlich musst du jetzt auch nicht zwingend nochmal Jelinek spielen, oder?
Nein, aber wenn es sich natürlich ergibt,
Machst du das? Ja,
natürlich. Also das
ja. Das ist ja aber klar. Der Cyrano wäre dir dann noch lieber.
Ja, der wäre mir ganz lieb.
Musst du nur eine große Nase wachsen lassen.
Ja, oder die Maske fragen, ob sie mir eine macht.
Ja, die Maskenbildner können ja wundervoll
wirken. Die sind immer ganz toll. Ja.
Die können ja aus hübschen Menschen tatsächlich hässliche machen.
Genau. Und in Klagenfurt musste ich eine Maus spielen, Flitsch, die Mafia-Maus. Und da habe ich Ohren aufgeklebt bekommen. Das war sehr toll.
Hast du da Fotos von?
Ja, gibt's im Internet.
Stell ich mir hübsch vor.
Ja, ist auch sehr hübsch. Und so lustige Zähne, die man sich so vorne reinmachen konnte. Charakter ist. Was ist ein grandioses Kostüm.
Was man als Schauspieler so alles tut.
Ja.
Die Plattform auf Radio Free FM. Einmal im Monat plaudern wir 60 Minuten lang mit Menschen, die am Theater Ulm vor, hinter und auch auf der Bühne stehen. Heute ist das der Schauspieler Benedikt Paulun. Zuletzt haben wir über die Zeit in Österreich, im schönen Wien und in Klagenfurt geredet. Es ging von Wien über Klagenfurt direkt nach Ulm, wenn ich das richtig recherchiert habe. Neben der Donau dürften dir auch die Mietpreise sehr vertraut vorgekommen sein im Vergleich zu Wien. Hast du denn schon eine Bleibe in Ulm gefunden?
Ja, ich habe eine Bleibe gefunden. Von einer Kollegin habe ich die Wohnung übernommen und sehr, sehr zentral und sehr günstig. Und das habe ich jetzt am Samstag habe ich den Umzug gemacht.
Ah ja, genau. Also ganz neu noch.
Ja,
so.
Genau.
Kanntest du denn Ulm schon vorher in irgendeiner Form, bevor du hergekommen bist?
Ich glaube zu wissen, dass ich schon mal da gewesen bin, aber ich war mir nie ganz sicher. Also eher nein.
Eher nein,
ja.
Okay. Dann hast du Ulm wahrscheinlich im Sommer irgendwann das erste Mal erlebt, ne?
Im Februar schon mal vorher, wo ich noch in Klagenfurt war, wegen Fotos machen und sowas. Und dann im Juni für eine Woche. Hm. Und jetzt dann im September für die Endproben von Dogville, genau.
Wie kam es denn zu dem Schritt zurück nach Deutschland? Bist du angefragt worden von der Intendanz hier oder vom Schauspielleiter? Oder hast du dich beworben? War da eine Stelle ausgeschrieben? Wie kam es?
Das war wirklich eine Anfrage. Das war eigentlich nach dem ersten Stück Maria Stuart kam ein Anruf vom Andreas Stutnitz. Und genau. Und der kam dann auch gucken und dann war die Sache auch relativ einfach und ich wollte eh nach Deutschland, weil ich 5 Jahre Österreich war mir jetzt erstmal dann genug und wollte mal nochmal zurück nach Deutschland, um zu gucken, was es hier so gibt an Theater, wie macht man in Deutschland Theater, weil es ist schon, das glaubt man nicht, aber es ist schon für mich persönlich ein großer Unterschied, ob man in Österreich Theater macht oder in Deutschland. Genau, und ich bin näher an meiner Familie dran im Saarland, das ist jetzt nur noch ein Katzensprung im Vergleich zu Klagenfurt oder Wien. Und das waren alle Vorteile und dann dachte ich mir, ja, und gute Stücke.
Interessante Sache, die du gerade angesprochen hast, da muss ich echt nochmal kurz nachhaken. Du sagst, es gibt einen für dich merkbaren Unterschied in der Handschrift oder in der Art und Weise in Deutschland und in Österreich mit Theater umzugehen. Kannst du dies irgendwie ein bisschen tiefer begründen? Oder ist das einfach nur ein Bauchgefühl?
Ich glaube eher, dass es ein Bauchgefühl ist. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die mir da widersprechen, aber die Österreicher haben ja auch eine ganz andere Mentalität als die Deutschen. Es gibt also aus meinem Bauchgefühl raus gibt es eine österreichische Grundmentalität und eine deutsche Grundmentalität und das sieht man auch im Theater ganz einfach.
Da gebe ich dir jetzt sofort recht.
Die Österreicher sind halt ein bisschen so, das ist alles ein bisschen. Und genau, und das merkt man halt auch, und das ist jetzt nicht böse gemeint, das hat einen ganz großen Charme. Und das deutsche, meiner Meinung nach, das deutsche Theater ist ein bisschen mehr ins Gesicht, wenn ich es mal so sagen darf, oft. Aber das unterscheidet sich natürlich dann auch immer regional. Aber so im Gros wollte ich das einfach mal und wollte mal die deutsche Theaterlandschaft kennenlernen. Die Österreicher hatte ich schon ganz gut bearbeitet und jetzt wollte ich mal so ein bisschen gucken, was in Deutschland noch so geht. Und auch in Ulm dann auch mal arbeiten und so, weil da der Bob Ziegenbalg, der hat mir davon erzählt gehabt, das war der künstlerische Leiter vom Übertsberg, der hat früher da ein paar Sachen gemacht und ein paar Kollegen waren schon da und die haben mir davon erzählt und dann kam das Angebot und dann habe ich zugeschlagen.
Ja, super. Und jetzt bist du in Ulm gelandet. Hast du denn schon ein bisschen Zeit gehabt, Ulm etwas näher kennenzulernen?
Also ja, würde ich sagen. Aber ich lasse mir noch gerne das Jahr Zeit, um genaueres sagen zu können. Aber bisher ist es eine ganz, ganz tolle, feine Stadt. Bis auf die Baustelle, die nervt ein bisschen. Aber ich glaube, die nervt jeden.
Die nervt jeden. Ihr habt sie ja direkt vor der Nase. Das ist richtig. Allerdings muss man sagen, wenn die dann mal fertig ist, und das wirst du vielleicht ja auch dann noch erleben. Dezember 2018 ist programmiert. Haben wir eine extrem geile neue Straßenbahn. Direkt vorm Theater hält.
Das ist dann natürlich perfekt.
Und das wird dann schon eine schicke Sache, ne? Genau. Also,
nein, aber was ich noch sagen wollte, Ulm natürlich mit dem Münster, meine Güte.
Mit also, solange du nicht Dom sagst, weißt du, ist alles Münster. Gut.
Und halt die Donau, das ist schon, das ist schon ein bisschen Wien ist da drin für mich. Also eine große Kirche und die Donau, Wien.
Ja,
das Gespür hat man schon ein bisschen. Und die kleinen Gassen hier sind alle sehr nett. Und ich fühle mich schon sehr wohl hier.
Das freut mich doch jetzt sehr zu hören. Jetzt waren natürlich die vergangenen Monate ziemlich extrem vollgestopft mit Proben, Organisieren und auch Ankommen im Allgemeinen, denke ich. Bist du dennoch in irgendeiner Form dazu gekommen, deine Freizeit zu gestalten? Ich habe nämlich zum Beispiel gehört, was ich immer alles höre, dass du dem Fechtsport sehr zugeneigt bist.
Ja, also Sportfechten habe ich bisher noch nicht so viel gemacht, aber Bühnenfechten. Wir hatten das in der Schauspielschule 4 Jahre lang. Das ist ein Unterschied. Beim Sportfechten gibt es keine Abmachung oder eine Choreografie. Und beim Bühnenfechten ist das wie Tanzen sozusagen.
Ah, okay. Spannend.
Genau, und da ist dann auch Bühnenkampf drin. Und das habe ich, im ersten Jahr habe ich mal im Sommertheater die 3 Musketiere gemacht mit meinem Fechtlehrer zusammen. 3 Monate oder 2 und davon einem August draußen. Wir waren alle fertig zu fechten. Und das war ganz toll und das hat mich angefixt. Und genau, Bühnenfechten ist so mein Lieblingssport. Da gehe ich auch, wenn ich mal die Zeit habe und vor allem die Lust, ich mache es nur, wenn ich wirklich Lust drauf habe, weil sonst, glaube ich, vermiest man sich die Sache dann, auch alleine so ein paar Choreografien üben, Choreografien schreiben, das tue ich auch ganz gerne und das haben wir auch gelernt.
Braucht man da nicht jemanden irgendwie so?
Oder? Na, für die Technik braucht man da niemanden für, das ist dann reines...
Kämpfst du gegen einen Schatten oder was?
Ja, und man guckt halt, dass die Armstellung richtig ist und so und man übt nochmal ein bisschen, dass man ein bisschen flotter wird bei bestimmten Sachen und man kann ja seinen Part, einen Part der Choreografie kann man auch im Schatten üben, sozusagen, mit dem Schatten üben sozusagen.
Ja, ich musste den Jungs jetzt hier in Ulm mal sagen, die sollen gefälligst ein Stück machen, wo du mal fechten kannst.
Ne? Cyrano de Bergerac zum Beispiel.
Ja, du wolltest das nur mal so kurz erwähnt haben.
Genau.
Also ganz kurz nochmal erwähnt haben.
Ganz kurz.
Ja, ein anderes Hobby habe ich gehört, deinerseits sei die Musik und du spielst auch Gitarre mehr so für dich alleine, also wie das Fechten oder auch gerne
mehr
mal
für
Band.
Mich alleine, so gut.
Du machst
so gut.
Die Sachen eher für dich alleine?
Nein, wenn natürlich ein Fechtpartner da ist, dem ich das dann entweder beibringen kann oder der das genauso gut kann, dann eine Choreografie zu entwickeln und die dann durchzuziehen, ist ganz toll, aber nicht viele Leute haben da Lust drauf oder können das oder wie auch immer. Und bei der Musik ist es so, ich hatte mal vor ein paar Jahren hatte ich mal einen Gitarrenunterricht, das war nicht so meins. Und jetzt bringe ich mir das autodidaktisch bei.
Aha.
Und das kann man aber sich noch nicht wirklich gut anhören.
Ah ja, okay. Und was für Musik magst du am liebsten so?
Ich höre ganz viel, aber ich komme ursprünglich aus dem Punkrock und aus dem Metal.
Okay.
Das ist so meine Heimat. Deutsch-Punkrock und Metal ist so meine Heimat. Und dann hat sich dann Hip-Hop finde ich auch ganz gut. Ein bisschen Elektro finde ich auch nicht schlecht. Und dann kam irgendwann die große Liebe zum Soul und Funk und R&B der 70er, 60er und sowas. Genau, das sind so meine Lieblingsmusik.
Singen tust du auch?
Ja, wenn man die Möglichkeit dazu hat, natürlich. Also bei Liederabenden oder sowas, das haben wir in der Schule auch immer machen müssen. 2 oder 3 Liederabende, genau. Und wenn es sich da gibt, natürlich, sofort dabei.
Nee, nicht schön, aber gern und laut, oder?
Ich kann einen Ton halten, das kriege ich noch hin, aber ich bin kein ausgebildeter Musical-Sänger oder Opernsänger.
Da lässt
sich
die Finger weg von.
Ja, genau. Bei sowas
soll andere machen.
Ja, genau.
Okay, alles klar. Aktuell steht Benedikt im Stück Dogville auf der Bühne, einer Bühnenadaption des Spielfilms von Lars von Trier. Tatsächlich benutzt von Trier in seinem Film ja gar keine Bauten und Requisiten, sondern zeichnet das Dorf, in dem gespielt wird, lediglich mit Strichen auf dem Boden. Benutzt ihr in eurer Ausführung den gleichen radikal minimalistischen Ansatz?
Fast. Also es gibt einen großen Raum, würde ich das jetzt mal sagen, in so einem in einer Art Camouflage, würde ich es jetzt nennen, Rost und Grün und Braun ist da alles so drinne. Und dann gibt's noch so eine kleine Orgel, würde ich sie jetzt nennen, und eine Glocke und dann kommt noch ein Bett dazu und ein Kinderwagen, glaube ich. Und Das ist es.
Okay.
Das ist es im Großen und Ganzen, was das Bühnenbild angeht. Sehr stark aus. Also es ist halt sehr, sehr mit dem Licht sehr sieht es gut aus. Sieht sehr stark aus.
Heißt, wird viel mit Licht auch gearbeitet?
Ja. Also so hab ich krieg davon immer so teilweise nur was mit, weil wenn man auf der Bühne steht, sieht man es nicht so, sieht es halt anders aus wie von vorne. Aber von den Bildern her ja, die ich gesehen habe.
Inwieweit war der Film Vorlage für euch? Hast du dir den Film als Vorbild genommen?
Nein, weil das kann man ja nicht. Der Lars von Trier hat das ja nicht dort inszeniert, sondern Andreas von Studnitz. Und das wird dann immer anders als der Film. Das ist natürlich klar. Es wäre ja auch ein bisschen langweilig, wenn man einfach nur den Film nachspielen würde. Meine Rollen sind jetzt leider nicht groß genug, dass ich sagen könnte, ja, ich habe mir jetzt da ein Vorbild an dem Polizisten aus dem Film genommen oder den Fahrer. Für mich war das einfach so aus vielen Polizisten aus vielen Filmen und viele Fahrer aus vielen Filmen, habe ich mir da sowas zusammengemixt.
Wie umfangreich ist deine Rolle eigentlich so? Du sagst, das Stück geht 2,5 Stunden ungefähr, glaube ich. Ja? Wie lange stehst du auf der Bühne?
Das kann ich so genau nicht sagen. Also wie gesagt, ich habe drei kleinere Auftritte. Einen am Anfang, zwei in der Mitte als Polizist, der dann nochmal ein bisschen so eine Wendung reinbringt. Und am Schluss halt nochmal der Fahrer, da stehe ich dann schon ein bisschen länger auf der Bühne. Dann kommt das große Finale, das möchte ich nicht erzählen, weil sonst brauchen die Leute ja nicht da reinzugehen. Aber dann kommt ein großes Finale und da bin ich auch schon noch ein bisschen länger auf der Bühne.
Okay, also eine halbe Stunde oder so? Oder?
Ja, so. Wenn es hochkommt, okay. Genau. Okay. Genau. Das ist ein guter, ich finde es einfach ein super Einstieg, weil dann bleibt mir noch ein bisschen Zeit, jetzt am Anfang mal die Stadt kennenzulernen, die Leute kennenzulernen, an im Haus, wie arbeiten die, kann mich mit den Kollegen unterhalten, genau, und wie gesagt, auch mal die Stadt kennenlernen, dann habe ich ein bisschen Freizeit, ich bin auch oft dann mal hier so rumspaziert in der Mittagspause, weil ich jetzt dann auch keinen Text lernen musste, also nicht so viel wie der Kollege Jakob Egger oder wie die Sidonie, die dann die zwei Hauptrollen spielen, die halt natürlich eine Masse an Text bewältigen müssen, da bin ich sehr dankbar jetzt am Anfang dafür.
Das heißt, Sidonie spielt die Dame, die ins Dorf kommt, oder?
Die Grace, genau.
Die Grace, genau. Okay. Ich sehe schon, ich muss mir es doch noch anschauen.
Ja, bitte, ich bitte darum.
Ja, ich war skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wie gesagt, ich habe den Film gesehen und das war schon okay, aber es war, Lars von Trier ist ein bisschen anstrengend, ist er gerne mal, ne? Dachte ich mir, ja, mein Gott, wie ist das dann mit dem Stück? Und dann der Andreas, der neigt auch nicht dazu, Stücke so zu bearbeiten, dass sie quasi nicht wehtun, ne? Also so, dachte ich mir so, muss man. Das war jetzt übrigens nicht böse gemeint, sondern positiv. Ja. Also nicht, dass man mir jetzt da was Falsches unterstellt.
Nein, das muss auch einfach sein. Das ist ein Drama, meiner Meinung nach. Und Drama hat weh zu tun. Und zwar am besten so, dass die Zuschauer da mitgerissen werden, je nachdem, was da dann passiert.
Aber ich denke ja schon, also wenn ich das Dogville jetzt noch richtig im Kopf habe, ist das jetzt auch schon eine Weile her, ist mir spontan, wie ich es gern lesen habe, dass es jetzt kommt, eigentlich eingefallen, dass mit der Sache passt gerade verdammt gut in unsere Zeit, so jetzt nach den Wahlen und
natürlich
den Strömungen, die da teilweise bei den Wahlen entstanden sind. Was denn so manchmal einfach auch entstehen kann. Ich denke, das ist so ein bisschen auch der Hintergrund, den ihr da auch reinpackt, ne?
Ja, natürlich. Also in erster Linie ist es natürlich das, was der Zuschauer da rein interpretiert. Okay. Also das muss man ja immer dazu sagen. Als Schauspieler kann man oben auf der Bühne gerade was spielen und an was ganz anderes denken und der Zuschauer unten denkt auch gerade an was ganz anderes. Das ist ja das Tolle an Theater und deswegen, da gibt es auf jeden Fall einen Bezug dazu. Mhm. Ob jetzt jeder daran gedacht hat, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht in erster Linie daran gedacht, weil für mich eher ein böses Märchen ist.
Sagtest du vorher
schon. Ja. Und deswegen, aber natürlich.
Also ich habe für mich da eine Parabel zu dem Thema. Ich überschreibe das jetzt mal ganz grob. Du weißt zu wissen, was ich meine, Fremdenfeindlichkeit.
Ja, genau.
Das ist für mich eigentlich so das Ding, was ich rausgelesen habe aus Dogville.
Oder auch
Misstrauen.
Misstrauen, als erstmal da kommt jemand Neues in die Stadt, in so eine kleine Stadt auch noch. Wer ist das überhaupt? Was macht der hier? Und so. Und
bringt Bringt der Unglück mit?
Bringt der Unglück mit, genau. Und natürlich steckt das in dem Stück drin, natürlich.
Okay, also diese Empfehlung raus. Das Stück läuft noch einige Male. Premiere hat es letzte Woche gehabt im Großen Haus. Dogville nach Lars von Trier. Was steht bei dir als nächstes an? Bist du schon in den Proben für ein weiteres Stück?
Noch nicht, aber bald, jetzt Mitte Oktober, glaube ich, fangen die Proben an. Das nächste Stück wird Apathisch für Anfänger sein. Das ist ein Stück für im Podium für jüngeres Publikum, aber auch für Alte natürlich, für Ältere. Okay. Alte sage ich jetzt auch schon. Verzeihen Sie bitte alle Zuhörer, die sich jetzt beleidigt fühlen.
Ich sag da jetzt nichts dazu. Sagt mir der junge Mann gegenüber. Ne? Gut, damit sind wir tatsächlich am Ende der heutigen Ausgabe schon angekommen. Mein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es Zeit wird, jetzt hier leider schon den Schlussstrich zu ziehen. Ich glaube, wir hätten noch einiges Zeit weiter plaudern können. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, damit sind wir, wie gesagt, am Ende der heutigen Ausgabe. Zu Gast war bei uns im Studio Benedikt Paulun. Am Mikrofon für FreeFM war Rainer Markus Walter. Benedikt, danke für die angenehme Stunde und viel Erfolg für die Zukunft.
Gerne, ebenso.
Die nächste Ausgabe unserer Theaterplattform hört ihr am 13. November. Bis dahin gibt es alle bisherigen Folgen natürlich zum Nachhören unter freefm.de. Hier geht's dann gleich weiter mit unserer Sendung für alle, die sich für die portugiesische Sprache interessieren, nämlich Caravelas. Ich wünsche noch einen schönen Tag und stay tuned auf FreeFM. Tschüss.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.